Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Predigttext für heute, der steht im Römerbrief, Kapitel 10, die Verse 9 bis 17. Und es geht um Glauben, was denn Glaube ausmacht und auch wie Glaube entsteht, das wollen wir uns heute angucken. Da sagt der gute Paulus, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Munde bekennt, wird gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Für alle. Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle waren dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubte unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. In meiner Studienzeit in Greifswald habe ich öfters mal in einem Jugendgottesdienst predigen dürfen. Greifitti hieß der. Und ich weiß, da war ein mehrerer Abstand sozusagen, wo ich das gemacht habe. Der war monatlich immer nur der Gottesdienst. Und immer wenn ich mal dran war, wusste ich, es wird da eine Frage kommen. Denn da habe ich übrigens das Prinzip, was hier beim Anlass gemacht wird, das erste Mal kennengelernt, nämlich, dass man Fragen gestellt hat nach der Predigt. Ja, die jungen Jugendlichen konnten Fragen stellen. Die haben es so gemacht, die haben immer die Fragen auf einen Zettel geschrieben, in eine Fotodose reingesteckt und dann konnte man die Fotodose nach vorne pfeffern. Ja, und dann wurden die vorne versucht aufzufangen. Und dann hatte man 5 Minuten, um so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Ja, das war mein Challenge, ne? Ein bisschen bewegter als im Anlassgottesdienst. Ja, Frau Waldmann wäre dabei. Super, super, das ist gut. Nächste Woche geht's los, genau. Das Spannende war, es kam, egal welches Thema dran kam, und wir haben da über alles Mögliche, ne, über Star Wars gepredigt und sonst was, weil die Jugendlichen ja immer coole Themen sich ausgesucht haben. Aber eine Frage tauchte auf, unabhängig vom Thema. Und ich konnte mich dann schon darauf einstellen und wusste manchmal nicht, was ich sagen sollte, weil die waren etwa so. Was soll ich eigentlich machen, wenn ich glauben will, aber nicht glauben kann? Egal welches Thema. Irgendwann kam die rein. Ich dachte, wer stellt denn bitte schon immer diese Frage? Selbst wenn ich mal nur zugehört habe und nicht gepredigt habe, habe ich beobachtet, die Frage kam öfters. Paulus heute redet, also er schreibt in dieser Passage über Glauben. Eigentlich ist es eine Stelle im Römerbrief, wo er darüber nachdenkt, wie ist das eigentlich mit dem Volk Israel. Jesus ist gekommen und ich verkündige jetzt mittlerweile die gute Botschaft auch an Leute, die gar nicht zum Volk Israel gehören. Und das Interessante ist, dass die, die eigentlich zum Volk Gottes gehören, die haben nicht alle die Botschaft aufgenommen. Wie ist das mit dem Glauben? Wie gehören die dazu? Und in dieser Passage redet er und denkt nach, was ist eigentlich Glaube? Und wie kommt der eigentlich zustande? Und das schauen wir uns an. Und da ist er sozusagen, hat er davor schon die ganze Zeit das Evangelium ausgebreitet, was eigentlich sein Denken ist. Aber jetzt kommt er zu dieser Passage und Textpassage. Und auf diesen Sachverhalt hinein wollen wir uns das mal anschauen. Zuerst, was macht Glaube aus? Und zweitens, wie er entsteht. Es gibt natürlich auch andere Bücher dazu, man kann viel mehr darüber nachdenken. Wir bleiben heute mal bei diesem Text, was der sagt. Das Erstens, was Glaube ausmacht, das Wie. Nun, Glaube äußert sich, so sagt er, mit dem Mund und mit dem Herz. Ne? Das kommt hier in dieser Passage vor. Immer wieder taucht es auf. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat. Mit Herz. Mit Herz heißt, es geht eben nicht nur um ein Lippenbekenntnis. Es geht nicht darum, dass ich einfach nur sage, das ist, ja, das kann schon stimmen und so. Sondern, dass ich mit dem Herzen ergreife und vertraue, ja. Herz heißt immer meine ganze Person. Das heißt nicht, wir denken Herz, das hat was mit Gefühlen zu tun. Herz damals hat geheißt, mein ganzes Personsein. Mit allem setze ich mein Vertrauen darauf. Glaube ist niemals nur oberflächlich. Er geht unter die Haut. Ja. Und dann sagt er aber auf der anderen Seite auch mit dem Mund. Nicht nur mit dem Herz. Erst persönlich Glaube, aber nicht privat. Und das unterscheidet uns zu unserer heutigen Kultur. Wir sagen, ja, persönlich ist deine Sache und behalt's bitte auch bei dir. Sprich nicht so viel darüber bitte. Und er sagt, nee. Und er bekennt mit dem Munde, dass Jesus der Herr ist. Wichtig ist, dass beide Seiten zusammengehören. Das ist nicht ein erster Schritt und ein zweiter Schritt. Ja, er dreht es ja im nächsten Vers wieder. Dann fängt er dann mit dem Herz an und dann kommt der Mund. Und das ist ein sprachliches Mittel, nämlich ein Parallelismus. Und er sagt eigentlich, die Sachen gehören zusammen. Wie zwei Seiten einer Medaille. Zu Glauben gehören Herz und Mund. Man kann sich das schön deutlich machen. Wenn da jemand vor dem Traualtar steht und ein großes Bekenntnis startet, ich liebe dich und ich will dir treu sein mein Leben lang, du bist die Liebe meines Lebens, dann wissen wir wahrscheinlich, hoffen wir und denken wir, ist da was im Herzen vorangegangen. Und vielleicht kennt ihr es selber, wenn ihr schon mal ein Liebesbekenntnis gestartet habt, das Herz ist da schon rege dabei. Aber in dem Moment, wo ich bekenne, auch nach außen, vor der Person und auch vor anderen, dann anfange zu erzählen, ich habe die Liebe meines Lebens gefunden, dann bestätigt sich das nochmal. Das verstärkt das Herz. Das Bekennen verstärkt das Herz. Und gleichzeitig braucht das Bekennen das Herz. Die bedingen sich immer wieder gegenseitig. Ja, und fangt doch mal an einer Stelle an. Wenn ihr das Gefühl habt, mein Herz hängt irgendwie zur Zeit hinterher, und macht doch keinen Stress, warum nicht mal wieder bekennen? Vor sich mal laut aussprechen. Ich glaube, das ist der Grund, warum man immer wieder Glaubensbekenntnisse ausspricht. Zusammen. Man reiht sich in ein Bekenntnis ein. Und auch wenn mein Herz nicht dabei ist vielleicht oder manchmal zögert, zweifelt ist, wo stehe ich da gerade, sagt, ja, das glaube ich und ich bekenne es hier vor den anderen. Und noch größer, wenn ich vor jemanden bekenne, der vielleicht das in Frage stellt. Na? Vielleicht hat der eine oder andere das gehabt, will seinen Partner vorstellen vor den Eltern und weiß nicht genau, ob die wohlgesonnen sind. Und wenn man dann sagt, zu dem stehe ich, dann ist die Bindung noch mal stärker zum Partner. Weil man vor dem anderen sagt, ich gehöre zu dem und er gehört zu mir. Mund und Herz gehören zusammen. Zwei Seiten einer Medaille. Aber was? Was wird da bekannt? Was wird da eigentlich geglaubt? Und auch das sagt er in diesen kurzen Sätzen nur umrissen. Das ist sozusagen das Kernglaubensbekenntnis. Nämlich erstens, Jesus ist Herr und zweitens, und Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Das heißt auch, und er ist für meine Sünden gestorben davor. Aber er ist auch auferweckt worden. Das war so das kürzeste Bekenntnis. Jesus ist Herr, er ist von den Toten auferstanden und auferweckt worden. Und wenn die damals Herr gesagt haben, na ja, im Griechischen, es ist das Wort, was in der griechischen Alten Testament immer an der Stelle des Jahwe-Namens stand, Kyrios. Damit heißt es, wenn sie gesagt haben, Jesus ist Herr, heißt es, Jesus ist Gott. Gott. Und Herr gleichzeitig war auch wieder der Name, den der Kaiser verwendet hat. Und damit sagten sie gleichzeitig, und Jesus hat alle Autorität, nicht der Kaiser. Krass, das war ein Statement in der Zeit. Den Juden gegenüber, Jesus ist Gott. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Ja? Und den Griechen gegen, und er ist Herr, nicht der Kaiser und den Römern. Das ist ein Bekenntnis, ein starkes Bekenntnis. Sich da reinzustellen und zu sagen, ja, so ist es. Und auf der anderen Seite zu glauben, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Da geht es weniger um die Person, sondern um das, was er getan hat für uns. Er ist für meine Schuld gestorben. Und indem Gott ihn auferweckt hat, hat er gesagt, ja, dieses Opfer zählt. Und ja, der Tod ist überwunden. Ja, ein Neues ist hervorgebracht in dieser Person. Und dieses gilt mir. Das glaube ich. Diese Kernpunkte. Es ist gut, sie sich immer wieder anzugucken. Und wir gucken sie uns auch im Glaubensgrundkurs an und immer wieder auch woanders. Das ist wichtig, darüber nachzudenken. Jesus ist Herr und er ist von den Toten auferweckt worden. Glaube ich das? Ja, das glaube ich. Und das können ruhig auch andere wissen. Und wozu? Was ist die Ausrichtung? Und das kommt hier immer wieder, damit man gerettet wird. Den Namen des Herrn anrufen. Wer das tut, der wird gerettet. Wer das glaubt von Herzen und bekennt, der wird gerettet. Ja, auch hier steht gerettet und gerecht. Wieder die zwei Seiten einer Medaille. Sie bedingen sich. Es meint eigentlich das Gleiche. Es geht beim Glauben, christlichen Glauben, um Rettung. Wer das bekennt, der ist gerettet. Nur in aller Kürze, was hiermit gerettet sein kann, er meint. Und ich finde das stark, dass hier das Wort gerecht auftaucht. Das heißt also, gerettet heißt von Gott ohne Wenn und Aber geliebt, gesegnet und auf ewig gerecht gesprochen. So hat es Timothy Keller in seinem Buch im Römerbrief genannt. Von Gott ohne Wenn und Aber geliebt, gesegnet und auf ewig gerecht gesprochen. Ich dachte, ja, das ist immer wieder die Kernbotschaft. Ich, wenn ich ehrlich bin, denke bei Rettung manchmal erstmal an die anderen Sachen. Du, da gibt es Probleme in meinem Leben. Gott. Challenge, wie ich mit den Mitmenschen umgehe. Die Dunkelheit, die in meinem Herzen tobt. Die Krankheit an mir oder meinen geliebten Leuten. Der Tod. Ich brauche Rettung. Klar. Greife ein. Und das Interessante ist, ja, auch dazu ist er gekommen, zu retten. Aber hier schwingt noch was anderes mit, nämlich die Gerechtigkeitssache. Weißt du, was Rettung ist? Wenn du dich geliebt weißt, wenn du zusammengesprochen bist mit Gott, wenn du weißt, Gott ist für mich. Egal wie die Umstände sind. Und wenn dann das dein Herz atmet und sich nicht davon abbringen lässt, weil diese Wirklichkeit dein Herz erobert hat, ja, dann kann Leid kommen. Aber es bleibt. Du bist geliebt. Dann kann manches Schlechte kommen von außen. Ja, aber du bist geliebt. Dann kann der Druck erhöht werden auf Arbeit. Ja, und das Wichtigste steht. Ich dachte, umso mehr ich darüber nachdenke, das stimmt. Ein Herz, das sich 100% der Liebe Gottes gewiss ist und darin lebt, so wie Jesus das in seinen Lebzeiten getan hat. Nicht am Kreuz, wo er zur Sünde wurde für die Menschen, sondern als er gelebt hat. Da sieht man das. Nichts scheint ihm aus der Ruhe zu bringen. Egal was ist. Und ich denke, krass. Und er hat Widerstand erlebt. Und er wurde verachtet. Aber er war ruhig in seinem Vater, weil er wusste, ich bin gerecht, ich bin geliebt, ich bin ein Kind Gottes, ich bin der Sohn Gottes. Und genau das darf jeder, der im Glauben das ergreift. Ich bin geliebt, ich bin ein Kind Gottes. Der Mächtige steht auf meiner Seite. Was soll mir die Krankheit, die Not, der Schmerz, selbst der Tod? Wisst ihr, ich denke, wow. Ich bin so schnell bei dem anderen gerettet sein von den äußeren Sachen. Ich wünsche mir, dass mein Herz gerettet wird, zurückerobert von der Liebe Gottes. Ja, und das ist Evangelium. Das ist das, was der Glaube ergreift. Nun ist die große Frage, ja, aber wie entsteht er? Wir alle kennen das aus unserem Leben. Oder auch wenn wir im Gespräch mit anderen Leuten sind, die nicht glauben. Und jetzt, wie entsteht denn so einer Glaube, wenn ich selber zweifle, wenn ich selber am Fragen bin? Oder wenn ich jemand anders das nahe bringen will, sagen, das ist gute Botschaft. Und er hat eine bestechende Auflistung hier, ne, der gute Paulus. Er sagt hier, jeder darf ihn anrufen, jeder. Und dann sagt er, aber nicht alle tun's. Ja, warum denn? Und was ist dazu notwendig? Zitieren wir nochmal ganz kurz. Wie sollen sie ihn aber anrufen, an den sie nicht glauben? Und wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie noch gar nichts gehört haben? Wie sollen sie aber von dem hören, ohne dass irgendwer predigt und es verkündigt? Wie sollen sie aber predigen und verkündigen, wenn sie nicht gesandt werden? Er fängt so an bei Nichtglauben, beim Anrufen, und dann geht er immer weiter vor bis zu dem Punkt. Er fängt sozusagen von dem Glaubensmoment, dem Anrufen zur Rettung an, und dann zieht er eine Kette. Und die gucken wir uns noch ganz kurz an. Ne? Ganz kurz. Tja, Leute, ich muss es spontan einbringen. Spontane Predigen dauern immer länger, müsst ihr euch dran gewöhnen. Okay, los geht's. Wie entsteht? Damit jemand um Rettung ruft, braucht es einen Funken von Vertrauen. Das könnte helfen. Und sei es nur ein Verzweiflungsvertrauen. Aber ich wende mich an diese Adresse. Und er sagt, das ist wichtig. Glauben braucht es, um anzurufen. Das steht sozusagen dann am Ende. Und das ist immer einer, der sich da voll drauf einwirft. Glauben ist nichts Magisches, sagt er. Und das springt in der ganzen Bibel mit. Das ereignet sich nicht einfach so, sondern Glaube entsteht, indem du Evangelium hörst, dich damit beschäftigst. Und das ist wichtig, diese Sache. Wenn du Zweifel hast, dann möchte ich nahelegen, wo hörst du diese Botschaft, dass Jesus der Herr ist, dass er auferstanden ist? Wo höre ich Evangelium? In welchen Büchern begegnet mir das? Und lest ruhig ein Buch nochmal, wenn es gut war. Ja, unser Kopf, der weiß vielleicht noch, aber das Herz, das vergisst die Sachen manchmal. Wenn ihr auf jemanden gestoßen seid, der sagt, hier begegnet mir Evangelium, hier wird Glaube in mir wachgerufen, dann bleibt da ruhig eine Weile. Lest die Person immer wieder, den Autor, die Autorin. Oder Predigten, auf die ihr gestoßen seid. Ja, und wenn der Pfarrer des Dietrich-Bonhoeffer-Zentrums nicht in euer Herzen spricht und wer anders, dann holt doch auch die anderen Predigten an. Hauptsache, euer Herz wird wachgerufen, immer wieder von dem Evangelium. Und wenn ihr eine Predigt gut fandet, dann hört sie euch hier im DBZ gut fandet, dann hört sie euch zu Hause nochmal an. Zieht sie euch auf euer Handy und nochmal und nochmal. Mache ich auch. Also nicht mit meinen Predigten, ja. Sau gute Predigt. Nee, okay, nein, nein. Also von Predigten, die ich gut fand. Was ist denn da schlimm daran? Glaube kommt durch das Hören. Dann hört immer wieder. Und das führt zum nächsten. Wir wundern uns manchmal, warum glaubt mein Nachbar nicht oder der? Warum hat es so schwer? Hatte sie die Chance zu hören? Oh. Und ihr merkt, da kommt die nächste Challenge. Und da sagt er nämlich auch gleich, ja, wie sollen sie denn hören, wenn niemand was sagt? Dann sind wir wieder beim Bekennen. Und das Schöne ist hier beim Verkündigen, ich habe Verkündigen geschrieben, hier steht das Wort Herolden. Ja, nichts hier von Luther-Übersetzung mit Predigen und so. Denkt man gleich, ja, muss ja einer von der Kanzel predigen, nichts da. Herolden, das sind die Typen, die durch die Straße gelaufen sind und auf dem Marktplatz und dann haben sie da losposaunt irgend so eine Nachricht vom Kaiser. Und das ist wichtig. Nämlich erstmal, es ist öffentlich. Die haben das ausgerufen. Und sie waren nicht in ihrem Auftrag unterwegs. Dazu kommen wir gleich noch. Das ist ein wichtiger Gedanke. Aber es muss raus. Erstmal, es muss in die Öffentlichkeit. Es muss herausgeheroldet werden. Genau. Ja, und was ist, wenn ich mich nicht traue? Oh Leute, und das Coole. Da steht doch eine andere Autorität hinter. Der Job des Herolds ist nur, die Botschaft zu überbringen. Kann sein, dass er da steht und seine Zweifel hat, ne? Und er hat wen anders zu vertreten. Also spricht er das. Ich kann auch herolden, wenn ich Zweifel habe. Ich kann auch verkündigen und jemand davon erzählen, ja, selbst wenn ich noch nicht mal glaube. Ich habe Geschichten erzählt von Leuten, die rumgegangen sind in der Kneipe. Hey, du musst mal zu dem hingehen und mit dem reden. Das ist krass, was der erzählt. Er war gar kein Christ. Der hat die ganzen Leute da an den Tisch gezogen. Dann musste der da die ganze Zeit erzählen, was er glaubt. Und dann sind andere zum Glauben gekommen. Ja, der wäre Herold. Wisst ihr, die Botschaft selber hat doch Kraft. Die Kraft muss nicht in euch sein, nicht jeden Tag. Warum? Ihr könnt sie selber weitergeben oder zu anderen Leuten bringen. Vielleicht müsst ihr sie nicht, noch nicht mal in Worte verwenden, aber vielleicht seid ihr auf gute Worte gestoßen. Dann gebt doch die weiter. Sei es in Form einer Karte, eines guten Buches, einer Predigt, eines schönen Videos im Internet. Es gibt so viele Möglichkeiten zu herolden. Lasst euch auf das Abenteuer ein. Und nebenbei, Ne? Bekennen stärkt auch immer das eigene Herz. Ja, der Herold hat nebenbei auch was davon. Okay, nicht nur Schwierigkeiten, manchmal auch die Freude, und das kommt als nächstes, im Dienst eines anderen, größeren unterwegs zu sein. Und dann sagt er, aber wie sollen sie denn verkündigen, wenn sie nicht gesandt sind? Das ist das Geheimnis. Und ich dachte, ja, darum mangelt es auch bei mir manchmal wahrscheinlich, weil ich gar nicht mehr in dem Bewusstsein lebe, es gibt jemand Größeres hinter mir. Das ist keine Pflicht, als Christ davon zu reden. Es gibt einen lebendigen Gott. Und er hat eine leidenschaftliche Liebe für seine Menschen. Und er ist die ganze Zeit am Wirken. Und überall, wo jemand seinen Glauben zu diesem bekennt, dann sagt er, du, und ich habe einen Auftrag für dich. Nicht nur, dass du zu Hause vorm Fernseher sitzt, das ist auch cool, aber ich habe noch mehr mit dir vor. Und ich will dich senden. Und immer wenn ich das ergreife, ja, vielleicht ist es auch manchmal herausfordernd und so, und wie geht das und wie kann das sein und so, aber dann beginnt das Abenteuer zu fragen, du, ich traue mir nicht alles zu, ja. Jetzt hier Berliner Platz, Ludwigshafen auf die Bananenkiste und dann groß von Jesus erzählt, das ist nicht meins. Und ja, dann kommt man mit Gott ins Gespräch. Ja, und dann sagt man, wie willst du mich denn gebrauchen? Sende mich, aber mach mich nicht kaputt dabei, okay? Und er wird Wege finden und dir zeigen. Und dann beginnt das Abenteuer eines jenen, der sagt, ja, DBZ, missionarisch Profilgefeinde, ich will selber das mal leben. Ausprobieren, mich senden lassen. Und vielleicht auch mit jemand anders zusammen. Muss doch nicht jeder alleine machen. Ne? Aber ich bin unterwegs, das zu ergreifen. Übrigens hier, das Wort, das er verwendet, ist Apostello. Ne? Er denkt da auf alle Fälle auch an die Apostel. Apostello, da steht der Apostel drin, der Gesandte, die 12. Aber eigentlich jeder. Und Leute, dann zitiert der Jesaja, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten. Und sagt eigentlich, jeder ist Freudenboten. Mann, das ist ja auch keine Trauernachricht, die wir zu verkünden haben, sondern Freudenbotschaft. Und das ist das Schöne. Wir laden ein zur Versöhnung. Wir dürfen einen Gott verkündigen. Es gibt hier noch einiges zu sagen, wie wichtig Evangelisation ist. Ein Punkt in unserer Gemeindephilosophie, das sprotzt der ganze Text nur davon. Ne? Ja? Wenn das Glaube durch das Hören kommt, dann ist es wichtig, dass die Leute das auch hören. Okay, lassen wir uns aber nicht aus, sondern halten uns nochmal eine oder zwei Personen vor Augen, um das nochmal zu unterstreichen. Einer, vielleicht der größte König im Alten Testament, David. Er wagt etwas und tut etwas, nämlich er schläft mit einer Frau, mit der er nicht schlafen sollte. Und um das zu vertuschen, geht er sogar so weit, dass er im Prinzip auf geschickte Art und Weise den Ehemann tötet. Und danach heiratet er die Frau und es wird ruhig. Es werden einige mitbekommen haben, doch keiner sagt was. Weil dem König von Israel und dazu noch David, der so viel bewirkt hat, irgendwas sagen. Und eines Tages tritt er ein Mann in seinen Thronsaal, Nathan. Und er fängt an, ihm eine Geschichte zu erzählen. Die erste Sache ist, woher hat er den Mut, dem König entgegenzutreten, weil er gesandt war? Der hat nicht gefragt, was darf ich dem König sagen und was darf ich dem König nicht sagen? Bin ich richtig oder nicht? Wer bin ich eigentlich? Sondern er hat einen Auftrag gehabt. Es gab jemand Größeres hinter ihm, nämlich Gott selbst, der gesagt hat, rede mit meinem Freund David. Das macht kein anderer. Nathan, ab. Und er wehrt sich nicht und stellt sich dem König entgegen und sagt, König, ich erzähle dir eine Geschichte. Und das ist ein wunderschönes Bild dafür, was es heißt zu herolden. Wisst ihr, es geht nicht um unsere eigenen Gedanken. Es geht noch nicht mal, das haben wir im Glaubensgrundkurs auch gehabt, über Überzeugungsarbeit, um Argumente. Es geht ums Berichten, ums Erzählen. Und manchmal denke ich, wir erzählen viel zu wenig, manchmal noch die gute Botschaft. Wir meinen, wir müssen gleich verteidigen und gute Argumente bringen. Nee, der Herr ist auferstanden. Eines der schönsten Zeugnisse zu Ostern. Klar, wir wollen auch überzeugen, Glaubwürdigkeit der Auferstehung und so. Ne? Aber die Leute müssen auch hören, er ist auferstanden. Amen. Dafür stehe ich hier. Und so kommt auch dieser Nathan und er erzählt eine Geschichte. Er sagt nicht, pass mal auf, ich sag dir jetzt mal hier die 5 Punkte, warum Ehebruch und Mord falsch sind. Er erzählt eine Geschichte. Und dann, du bist der Mann. Und dann wird er persönlich. Und wisst ihr, was passiert? David glaubt. Er erkennt, er glaubt, er sieht in diesem Fall, dass er falsch gehandelt hat. Aber auch, dass es einen Gott gibt, der hier gerade um ihn ringt. Und er hat die Alternative, sich zu versperren, diesen Nathan mundtot zu machen, umzubringen oder zu glauben, es annehmen und umzukehren. Und das tut er. Und damit rettet er sich sozusagen vor Gott, aber auch die ganze Heilslinie noch. David macht noch einiges falsch, aber bis zu seinem Lebensende. Und danach werden alle Könige immer mit ihm verglichen. Und heißt es immer, David, der Mann nach dem Herzen Gottes, obwohl er dunkle Sachen getan hat. Weil er gehört hat, weil er geglaubt hat. Und das konnte er nur, weil jemand sich hat senden lassen und geheroldet hat. Leute, es gibt ganz viele Davide um uns herum. Auch in der Gemeinde, wir brauchen das untereinander, dass wir herolden, dass wir die gute Botschaft erzählen. Damit Glaube entsteht untereinander, als Christen und darüber hinaus den anderen. Und wo das geschieht, da glauben Leute, kehren um und es entsteht Segen. Und Gott wird groß gemacht. In diesem Sinne, lasst euch senden, redet, hört und glaubt. Amen.